Hallo und herzlich willkommen zu Seitenweise Glück, dem Bücherpodcast von Bild der Frau. Wir sind Dörte
und Hella und zusammen unterhalten wir uns hier über Bücher, die uns bewegen, inspirieren, neugierig machen und Freude bringen.
Weil Bücher eben noch mehr Spaß machen, wenn man sie teilt.
Und wir lesen lieben. Los geht's!
Herzlich willkommen zu dieser Folge Seitenweise Glück. Herzlich willkommen bei eurem Bücherpodcast mit der Extraportion Leseliebe. Leseliebe, weil Hella und ich, hallo liebe Hella,
hallihallo,
mit ganz viel Gefühl jeden Sonntag hier über Romane, bestimmte Romane wie heute, oder auch Literatur im Allgemeinen sprechen. Und ihr hört es schon, diese Folge ist eine sogenannte reguläre Seitenweise Glück-Folge und wir besprechen heute zwei Romane, die Hella und ich beide gelesen haben und die hier frisch durchgearbeitet vor uns auf dem Studiotisch liegen.
Das sind zum einen Die Riesinnen von Hannah Heffner und das andere Buch ist Goldstrand von Katharina Poladjan.
Und das sind zwei Bücher, die gerade von sich reden machen, würde ich sagen. Zwei Romane, die gerade von sich reden machen. Die Riesinnen ist aktuell heute Stand 30.04. auf Platz 2 der Spiegel-Bestsellerliste. Also hat er einen Durchstart hingelegt, der beachtlich ist.
Ja, ich habe auch schon von vielen gehört, dass sie das Buch lesen wollen oder jetzt gerade auch gelesen haben.
Oh, ja. Wir haben es ja auch beide gelesen. Wer dazu gleich?
Also da sind wir mal wieder richtig aktuell.
Und Goldstrand von Katharina Poladjan hat den Preis der Leipziger Buchmesse ganz frisch gewonnen oder beziehungsweise ist mit dem Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet worden. Also zwei aktuelle Erfolgsromane, mit denen wir uns jetzt die nächsten 40 Minuten hier beschäftigen werden, liebe Hella. Ich bin schon ganz gespannt auf deine Lesegefühle.
Mit welchem Buch fangen wir denn eigentlich an?
Ich würde sagen, wollen wir mit den Riesinnen loslegen?
Das können wir sehr gerne machen. Wir arbeiten uns dann vom dicken Buch zum dünnen Buch.
Oh ja, sehr gut.
Von dem Riesenbuch zum dünnen Buch quasi. Bevor es losgeht, hier nochmal der Hinweis. Ihr könnt diese beiden Bücher auch gewinnen. Im Verlauf der Folge nennen wir euch wie immer ein Codewort und ihr schreibt dieses Codewort dann an buchclub@bildderfrau.de, eine E-Mail an uns und ihr habt Zeit bis zum 16. Mai 2026. Alle Infos nochmal in den Shownotes. Dann erzähl uns doch mal, liebe Dörte, worum es in Die Riesinnen geht und dann geht's los.
Die Riesinnen von Hannah Heffner. Ein Gewitter zieht auf in Wittenmoos, dem kleinen Dorf mitten im Schwarzwald. Wer Schlaues hat sich vor dem schon nahenden Unwetter zurückgezogen, nur eine läuft noch auf der schmalen Dorfstraße gemächlich nach Hause. Es ist Liese. Die Riesin wird Liese auch hinter vorgehaltener Hand genannt, wegen ihres Nachnamens Riesberger und weil sie, kann man sagen, eine Erscheinung ist. Sie ist groß, ziemlich mager, hat leuchtende, kupferfarbene Locken und sticht einfach heraus. Sollen sie doch reden, das denkt sich Liese, wenn sie das hört. Es ist die Zeit nach dem Krieg, ihr Mann Bernhard arbeitet in der Fleischerei seiner Eltern und Liese ist schwanger mit ihrer Tochter Cora. Als Bernhard bei einem Verkehrsunfall stirbt, ist Cora wenige Jahre alt und Liese steht vor dem Nichts. Doch sie schafft es, die Fleischerei von Bernhards Eltern zu übernehmen und beginnt so hart zu arbeiten wie nie zuvor in ihrem Leben, für ihre kleine Tochter und für sich. Doch auch Cora wird erwachsen, will um jeden Preis aus der Enge von Wittenmoos ausbrechen und hinaus in die weite Welt. Und auch sie wird Mutter einer Tochter, die sie Eva nennt. Über eine Zeitspanne von über 60 Jahren erzählt uns also Hannah Heffner, wie die Riesinnen, Liese, Cora und Eva, erwachsen werden und wie sie wachsen. Wie jede von ihnen für sich entdeckt, was Heimat, was Glück, was Zukunft bedeutet und dass man selbst noch als Riesin über sich hinauswachsen kann.
Ich habe letztens auf einer Presseveranstaltung, auf der wir zusammen waren, eine neue Beschreibung über ein Buch übers Lesen gehört. Also neu für mich. Ich habe noch nie ein Buch so bezeichnet, aber ich würde es jetzt gerne machen. Und zwar hieß es dort, das ist ein süffiges Buch.
Und ich erinnere mich.
Ja. Da habe ich zu dir gesagt, das muss ich mir merken. Und schwupps würde ich mal behaupten, Die Riesinnen ist ein süffiges Buch. Und was meine ich damit? Also man bleibt wirklich dran und man kann das wirklich weglesen. Und eine Kollegin von mir hat das Buch an einem Wochenende gelesen und sagte danach zu mir, sie war richtig traurig, als es vorbei war.
Oh ja, so ging mir das auch, muss ich ehrlich sagen, am Ende des Buches. Vielleicht kommen wir da nochmal dazu, wie wir das Ende wahrgenommen haben. Natürlich wie immer, ohne zu spoilern. Aber süffig, liebe Hella, ne? Den Begriff, den mag ich auch gerne. Aber der heißt ja auch, das ist jetzt etwas, was man genießt. Also wenn ich etwas Süffiges trinke eigentlich, oder? Dann ist das eher so ein schwerer, schöner Rotwein als eine Apfelschorle, die ich exe. So vom Gefühl her.
Ja, da gehe ich mit. Man kann aber ja ein Buch auch genießen, auch wenn die Themen dort durchaus vielleicht auch mal schwierig sind. Ich meine, die drei Riesinnen haben ja durchaus mit vielen Dingen zu strugglen, ne? Also ich habe das so wahrgenommen, die Beziehung zwischen Lise und Bernhard, also Liebe war das nicht. Dann ist sie plötzlich alleinerziehend. Sie muss sehen, wie sie sich und ihre Tochter durchbringt. Sie übernimmt die Metzgerei. Sie hat überhaupt gar keine Ahnung von diesem Beruf. Sie erarbeitet sich das alles. Sie ist also alleinerziehend. Dann kommt noch hinzu, dass ihre Tochter Cora, die eigentlich Cornelia heißt, aber Cora genannt wird, sie sorgt sich um die, weil die auch irgendwie keine Freunde hat. Und Lise sich fragt, eigentlich müsste sie doch Freundin haben. Also gibt es ganz viele Themen. Dann irgendwann verlässt Cora Wittenmoos, übrigens ein fiktives Dorf im Schwarzwald. Das gibt's so nicht. Und die zieht dann aus, kommt ziemlich schnell wieder, weil sie dann schwanger ist. Dann hat sie auch ihre Themen. Sie wollte eigentlich gar nicht in Wittenmoos bleiben. Sie wollte in die Welt hinaus und jetzt ist sie doch wieder da. Also die Themen sind nicht einfach und trotzdem war es für mich süffig, weil es ein Buch ist über Heimat und übers Zuhause.
Und über Familie.
Und über Familie, ja.
Und über das Glück suchen und finden vielleicht. Und darüber, dass man es vielleicht auch da findet, wo man es nicht vermutet hätte. Oder darüber, dass es vielleicht auch manchmal Zeit und schon einen gewissen Weg braucht, bis man das Gefühl hat, angekommen zu sein. Und dass einen das auch überraschen kann, dass man jetzt dann hier ankommt und nicht da, wo man dachte.
Ja, da gibt's eine ganz gute Stelle im Buch, die ich mir nochmal notiert habe. Und zwar recht weit hinten, Seite 339. Da ist Eva, die Enkelin von Lise, die Tochter von Cora, bei Franz. Das ist ein alter Freund von ihrer Oma Lise. Und der überlegt gerade seinen Hof zu verkaufen und die beiden unterhalten sich darüber, dass sie dann zu ihm sagt, ja, aber ich kannst du dir das vorstellen, dann in einer Mietswohnung zu sitzen und auf eine andere Mietswohnung zu gucken, weil das ist ja auch Teil des Dorfes, es gibt sehr viel Weite, es gibt also landschaftliche Freiheit, würde ich es mal nennen, Freiheit nicht für die Leute, aber zumindest landschaftliche Weite und dort steht also Folgendes geschrieben, man muss einen Ort nicht lieben, um ihn nicht loszuwerden. Wohin man gehört, entscheidet man schließlich nicht selbst. Man steuert seine Wurzeln nicht, sie suchen sich selbst ein Stück Erde und man muss damit leben.
Ist ganz interessant.
Hast du es auch
gemerkt? Das ist ganz lustig, ich muss gerade schmunzeln, weil ich dachte, witzig, ich habe auch, also wir sind ja Geständnis-Eselsohrenmacherinnen, ja. Alle beide haben wir schon öfter hier erwähnt und ich habe ein Eselsohr auf Seite 334 und dachte kurz, es sei vielleicht die gleiche Stelle. Auch da im Gespräch mit Franz, Eva. Franz, ein alteingesessener Wittenmoosler, der aber auch durchaus die Härte von so einer Gemeinschaft hat erfahren müssen sein Leben lang, weil die Familie immer eher als Außenseiter galt und man gar nicht so richtig genau weiß, warum. Und das so ein bisschen so hingenommen hat. Eva freundet sich mit ihm an eigentlich über Generationsgrenzen hinweg und die kommen ins Gespräch und diese eine Stelle, die du gerade vorgelesen hast, geht um Heimat. Und ich habe mir auch einen Satz notiert und da geht es um ein Gespräch und da steht, er sagt, dass es nur etwas Gutes sein könne, wenn Heimat etwas ist, wofür man sich entscheidet. Franz sagt das. Und da dachte ich auch so, ja, anscheinend spielt Franz zumindest in der Heimatsuche von Eva doch eine große Rolle.
Ich habe ja kurz gedacht, dass Eva dann sagt, ich übernehme den Hof von dir, Franz, und dann kannst du auch bleiben. Hast du das auch gedacht?
Habe ich auch gedacht. Witzig,
passiert
ne?
so nicht.
Nein, aber wie gut, dass manchmal die Dinge halt eben doch nicht vorhersehbar
ja.
sind. Ne?
Da kann man vielleicht an dieser Stelle schon mal sagen, ohne dass wir inhaltlich darauf eingehen, wie du das Ende fandest. Wie fandst du denn das Ende?
Ich habe mich sehr wiedergefunden in der Aussage, die du von deiner Freundin erzählt hast, dass man fast ein bisschen traurig ist, weil das so ist, dass einen diese drei Riesinnen wahnsinnig ans Herz wachsen. Alle drei Frauenfiguren auf ihre ganz unterschiedliche Art und Weise und aber auch das, was sie zusammen sind und bedeuten und für sich bedeuten. Also ich finde, das ist ganz großartig erzählt und wird einem sehr nahe gebracht. Und ich war auch ein bisschen wehmütig, aber ich war auf eine gute Weise wehmütig, da Eva, Cora und Lise und Wittenmoos zu verlassen, weil ich irgendwie wusste, dass die es schon gut machen werden.
Ja, davon bin ich auch überzeugt. Ich fand auch, dass sich so ein Kreis auch geschlossen hat und dass sich viele Dinge dann vielleicht auch dann doch über Generationen wiederholen. Ich fand aber, das war zu einfach. Also.
Aha, du hättest gerne noch so einen Twist gehabt?
Na,
oder?
Also, warte, ich darf jetzt nicht. Das ist jetzt ein bisschen schwierig. Also, ich finde das immer ein bisschen schade, wenn dann zum Ende hin die einfachere Lösung gewählt von den AutorInnen, also nicht von den Protagonisten, wenn denn die einfachere Lösung stattfindet.
Ah, hättest du es besser gefunden, wenn Eva den Hof von Franz übernommen hätte, weil das so eine nochmal aktivere, proaktivere Entscheidung gewesen wäre?
Ach, das hätte sie ruhig machen können und dann hätte sie trotzdem den Rest der Handlung auch noch erleben können, weil das, finde ich, schließt sich jetzt nicht aus. Sie hätte durchaus da auf den Hof ziehen können. Nee, ich meine eigentlich eine andere Sache, aber die kann ich nicht sagen, weil das wäre dann jetzt, dann würde ich einfach jetzt das Ende spoilern.
Ah, okay. Ja. Und, wollen wir nicht, machen wir
das
nicht.
Das wollen wir nicht, lest erzähle es ich dir dann off the mic.
Erzähl es mir nachher. Ja. Bleibt unter uns.
bleibt unter uns.
Schreibt uns das doch total gerne, was das Ende mit euch gemacht hat. buchclub@bilderfrau.de. Aber Hella, ich würde gern noch mal ein bisschen... Und jetzt wieder, weil du es so schön ins Spiel gebracht hast, auf die Süffigkeit zu sprechen kommen. Und ich meinte doch mit gutem Rotwein eher, dass das was ist, was man sich so auf der Zunge zergehen lässt und zwar gerne auf der Zunge zergehen lässt. Und das bringt, finde ich, ganz direkt zu der Sprache von dem Roman, von Hannah Heffners Roman. Und ich finde, die ist ganz, ganz besonders und macht einen großen Teil dieses Sogs. Und ich glaube auch, ich wage zu behaupten oder meine Vermutung ist, auch des Erfolgs aus. Weil das ist eine ganz... besondere Sprache, in der hier dieser Text erzählt wird, in der die Leben von diesen drei Frauen erzählt werden. Ich finde, sie ist sehr dicht, sie ist poetisch und gleichzeitig direkt, also changiert auch so zwischen Direktheit und trotzdem blumigen Umschreibungen und einer ganz schönen Tiefe auch. Und ich finde, das liegt auch daran, dass so ein bisschen der Dialekt des Schwarzwaldes zum Vorschein kommt. Und das sind nicht einzelne Worte, die da irgendwie in dem Lokalkolorit des Schwarzwaldes geschrieben werden, sondern das liegt an der Melodie, die erzeugt wird. So das Einzige, was ich so erkennbar, wo man so erkennt, den Daumen, den Finger drauf legen kann, ist, dass zum Beispiel vor den Namen ein bestimmter Artikel steht, der Johannes, der Franz und sowas, so ein bisschen einen Dialekt schon zeigt. Aber ansonsten ist es, finde ich, auch die Melodie der Sprache, die Hannah Heffners Erzählstimme da hat und auch die Sprache der Figuren, die das ganz... ganz besonderen Sog entwickeln.
Du sagst gerade, es ist sehr dicht erzählt, es ist so dicht wie der Schwarzwald. Quasi also mir ist direkt aufgefallen, dass es sehr atmosphärisch ist und das gelingt deshalb, weil sie, also ich identifiziere das gelingt deshalb so, weil sie Hannah Heffner sehr beschreibend und ausschmückend auch alles erzählt. Also man könnte natürlich sagen so oder man könnte das anders machen wie Hannah Heffner. Also ich habe ein Beispiel mitgebracht, um euch mal zu zeigen, dass es direkt ab Seite 5 schon so losgeht. Also sprich ganz, ich glaube Seite 5, da kommt auch vorher nichts. Dörte blättert, da geht's direkt los. Ich lese mal kurz vor, damit ihr wisst, was wir damit meinen. Sehr dicht, beschreibend und ausschmückend auch. Die Dunkelheit ist sprichwörtlich und wild. Sie türmt sich in den Wolken, die über dem Tal liegen, und streckt sich weit bis an die Zipfel des Himmels. Also, sehr beschreibend. Sie kommt mit dem Wind und verschlingt den hellen Tag, dringt bis in die Häuser, bis in die Zimmer, die Köpfe. Und so geht es im Grunde das ganze Buch durch. Ich finde, ab ja ungefähr der Mitte nimmt es etwas ab. Da funktioniert die Geschichte irgendwie ein bisschen schneller. Wer also Lust hat auf sehr beschreibende Erzählung, der ist auf jeden Fall bei Hannah Heffner richtig.
Und ich möchte hinzufügen, eine sehr dichte Sprache in dem Sinne, dass viel Bedeutung noch hinter den Worten steckt und sich vieles in Verbindung der Worte ergibt. Also ich habe viele Gedanken gehabt und habe die Sätze nochmal gelesen, um nochmal zu verstehen, was für ein Gefühl sie da eigentlich beschreibt, ohne es eigentlich konkret zu beschreiben. Hört sich jetzt wild an, aber auch hier habe ich ein kurzes Beispiel für. 121 steht dieser Satz und es geht darum, dass Lise ihre Tochter Cora beim Aufwachsen zuschaut und ein bisschen beschrieben wird, wie das ist, wenn Kinder größer werden. Ich zitiere: Wenn Lise Cora in die Arme nimmt, ist es jetzt anders, eckiger. Ihr Kind passt nicht mehr so nahtlos an sie, unter ihr Kinn, wie früher, hat jetzt seine eigene Form. Dinge, die so sind, wie sie sein sollen, haben ihren eigenen Schmerz. Und das sind dann so Absätze, wo ich die nochmal lese, denke mir, krass, das ist ein Gefühl und etwas, was man sonst nur fühlt, ganz tollen Worte gefasst. Und auch das hat mir sehr, sehr gut gefallen an Hannah Heffners Sprache. Und noch was ist mir aufgefallen, Hella. Und zwar geht es so ein bisschen um Perspektiven und Struktur in diesem Roman. Der Roman ist komplett einfach einmal in durchnummerierte Kapitel strukturiert. Also es geht durch von 1 bis 14, 14 Kapitel insgesamt. Aber trotzdem würde ich den jetzt oder habe ich ihn automatisch gedanklich nach dem Lesen in drei Teile aufgeteilt, weil nämlich drei Teile entstehen in diesem Roman, in dem wir jeder Riesberger Frau in einem Teil immer näher kommen und näher ihr Leben verfolgen. Also wir beginnen mit Lise und ihrem Leben in Wittenmoos. Dann sind wir bei Cora, wie sie groß wird, wie sie erwachsen wird. Und dann sind wir bei Eva und ihrem Leben und was sie erlebt, auch außerhalb von Wittenmoos. Und das sind schon so drei Teile, die, finde ich, für mich entstanden sind, weil auch immer die Perspektive, wir haben immer eine Sie-Perspektive und immer eine subjektive und personelle Sie-Perspektive, also sind immer auch in den Gedanken und Gefühlen dieser Protagonistin drin. Aber in diesen Teilen, wo es mehr um Eva, Lise oder Cora geht, sind wir noch ein bisschen fokussierter auf die Gefühle und auf die Innensicht von der spezifischen Protagonistin, um die es da dann noch ein bisschen mehr geht in dem Teil. Gehst du da mit?
Ja, und ich glaube, zu wissen, wann diese Kapitel oder diese Blöcke für dich entstanden sind, nämlich immer dann, wenn die Protagonistin auszieht, oder? Also der Cora-Block, die bessere Innensicht zu Cora, beginnt in dem Moment, wo sie Wittenmoos verlässt und nach Paris geht. Dein Eva-Block beginnt in dem Moment, wo sie nach Stuttgart zieht und wieder zurückkommt später, oder?
Ja, absolut, absolut. Und aber zieht sich noch hinaus, weil wir folgen dann Cora oder Eva nicht nur hinaus in die weite Welt und aus Wittenmoos, aber wir kommen auch mit ihnen zurück. Und in dem Moment, in dem sie wieder da sind, kommen wir aber mit ihnen wieder nach Wittenmoos und sehen dann auch Wittenmoos aus ihren Augen. Also deswegen verändert sich auch dieser Ort und die Zusammensetzung, die familiäre Zusammensetzung dieser Frauen auch immer wieder. Und das finde ich ganz spannend, weil das eigentlich ja sehr fließend ist, dadurch, dass jetzt keine drei Teile existieren, wo einmal Lisa, einmal Cora, einmal Eva drüber steht oder sowas. Und das ist ein toller Kniff, das so zu erzählen, weil das auf der einen Seite fließend ist und man trotzdem merkt, okay, es geht hier um drei Generationen und die Zeit schreitet voran.
Kennst du dieses Gefühl, wenn eine Geschichte im Laufe der Geschichte Farbe bekommt?
Ja.
Und also hier ging es mir so. Ich weiß gar nicht so, ob ich das so beschreiben kann, dass ihr das nachvollziehen könnt, was ich meine. Aber weil du gerade gesagt hast, Wittenmoos verändert sich auch. Natürlich, also wir starten in den 60ern, am Ende sind wir so bei, warte mal, so in den 90ern, Anfang der 2000er, ja, würde ich sagen, hören wir auf. Also da tut sich natürlich ganz viel, also es entwickelt sich ganz viel, das ist der Lauf der Dinge. Aber in dem Moment, wo ich immer mehr Informationen bekomme, wo sich auch Dinge verändern, bekommen für mich Geschichten auch eine Farbe oder eine andere Farbe. Also in diesem Falle bin ich so bei Schwarz-Weiß-Wald gestartet, mit so ein bisschen Grüntouch und am Ende war es alles farbig. Ist das jetzt total irre, was ich dir erzähle, oder kannst du das nachvollziehen?
Also mein Gefühl ist dann eher eines des Ankommens, aber es ist wahrscheinlich vergleichbar, dass etwas Form und Gestalt annimmt und ich das Gefühl habe, ich komme immer mehr in diesem Dorf auch an und das formt sich immer mehr für mich und die Menschen da drin formen sich immer mehr und ich lerne Lise immer besser kennen im Verlauf des Romans. Also die Figuren sind nie auserzählt und das macht das vielleicht auch ein bisschen, das macht so das Schillernde und das, was du vielleicht als Farbe wahrnimmst beim Lesen.
Du hast gerade gesagt, wir lernen auch Lise besser kennen. Also wir haben ja drei Protagonistinnen, Lise, Cora und Eva, die natürlich zu ganz unterschiedlichen Zeiten aufwachsen und andere Herausforderungen begehen müssen. Gibt es denn eine Figur, wo du sagst, die konnte ich jetzt am meisten nachvollziehen?
Ah, das ist interessant. Um ehrlich zu sein, nein, aber eher im positiven Sinne, weil mir wirklich alle drei gleich nah waren. Finde ich ganz, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ist es interessant, weil normalerweise ist es oft so, dass ich dann so eine Figur habe, mit der ich mich am meisten identifizieren kann oder die mir am meisten nah ist oder die sehr zu mir spricht. Aber da ging es mir wirklich bei allen dreien so, dass ich das Gefühl hatte, die sind mir wirklich nah und ich kann sie irgendwie auch verstehen und nachvollziehen, was sie machen. Heißt nicht, ne, dass man sich selbst in denen sieht, aber dass man sozusagen den Figuren gerne folgt und gerne nah bei ihnen ist. Wie ging dir das?
Ich glaube, mein Favorite war Lise.
Ach, okay.
Weil ich finde, sie wurde im Verlaufe der Geschichte, also nicht, dass sie am Anfang nicht weich war, aber sie wurde irgendwie weicher und dann war ja Cora so eine Mittelfrau zwischen, ich habe da die Mutter, die ich unterstützen will, aber ich habe auch mein Kind, was ich durchbringen muss und die hat zwischendurch, hatte die für mich auch so ein bisschen so eine Härte entwickelt aus ihrer Situation raus und ich finde, Lise wurde anders. Also es gibt zum Beispiel eine Szene, wo man dann auch merkte, wie eng Lise und ihre Enkelin Eva sind und dass Eva dann tendenziell eher Lise um Rat gefragt hat als ihre Mutter Cora. Was mir so ein bisschen gefehlt hat, ist, die waren mir nicht wütend genug. Ich war wütend für diese drei, vor allen Dingen für diese, also die sind in diesem Dorf aufgewachsen oder leben in diesem Dorf und sie sind Außenseiterin, sie werden ausgegrenzt, ne? Es wird über sie gesprochen und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, die akzeptieren das zu sehr. Aber wahrscheinlich waren die gar nicht in der Position, vor allen Dingen Lise nicht, weil sie ja doch abhängig auch von ihrem Mann war und später dann abhängig davon, dass sie diese Metzgerei übernehmen kann. Haben sie das so hin? Also hast du das auch so empfunden?
Um ehrlich zu sein, nee. Ich finde es am Anfang ja. Am Anfang fing das auch so an, dass man dann sie sieht, wie sie dann vor diesem Unwetter nach Hause läuft und dann schon einfach auch eine Erscheinung ist und einfach schon mal anders aussieht, was ja leider oft dann immer noch ganz, ganz oberflächlich dazu führt, dass man erstmal irgendwie anders betrachtet wird als andere und so. Das hat mich am Anfang schon auch sauer gemacht. Aber dass die Außenseiter geblieben sind, habe ich nicht so wahrgenommen im Laufe des Romans, weil ich finde, sie verändern sich ja auch und vor allen Dingen Lise mit der Entscheidung halt eben auch in diesem Ort zu bleiben und dafür ihre Existenz zu kämpfen und diese Fleischerei zu übernehmen, die hat sich da ja auch einen ganz, ganz großen Platz, glaube ich, in der Dorfgemeinschaft auch erarbeitet. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass das so weiterging und habe das mit der Ausgrenzung nicht so wahrgenommen, eher als Entscheidung der Frauen für oder gegen halt eben auch dieses Leben in der Natur zum einen, aber halt eben auch in dieser Dorfgemeinschaft. Und du hast das ja vorhin gerade schon echt schön beschrieben, finde ich, die Natur und die Landschaft, das ist Weite und Freiheit. Und genauso kann aber auch so ein Leben in so einer kleinen, wirklich, es ist ein kleines Dorf, kleine Dorfgemeinschaft auch sehr viel Enge bedeuten, so, ja.
Ich hatte das Gefühl, es verändert sich erst was, als sie ihr Restaurant eröffnet und es auch läuft.
Ja. Aber das Gefühl, dass die da irgendwie noch aktiver hätten werden müssen, das hatte ich interessanterweise nicht.
Also ich hatte, ja, sie kommen, es geht ihnen besser, aber dass sie so richtig dazugehören, auch wenn sie so erfolgreich waren dann, also das ist bei mir nicht so rübergekommen.
Oder die Entwicklung ist eine andere, nicht hin zu mehr Akzeptanz, sondern die Entwicklung dieser Figuren ist hin dazu, dass es ihnen einfach immer weniger ausmacht. Und das ist ja auch eine große Entwicklung und ja, hat was mit Ankommen und ne, zu Hause sein zu tun und so. Ich finde, ein ganz großer Roman, drei Generationen Frauen. Wir haben es vorhin schon angesprochen. Es geht um Heimat finden, Identität finden. Es geht um stark sein, finde ich auch. Es geht um Mütter und Töchter und Mutter und Tochter und Großmutter und Enkelinnenbeziehungen. Ganz, ganz viel steckt da drin, finde ich. Und ich glaube, das ist so das Dritte, was man vielleicht nochmal so als Erfolgsgeheimnis von Die Riesinnen vielleicht identifizieren könnte oder was mir so im Kopf geblieben ist. Sind dann einfach diese großen Themen, die sehr, sehr schön erzählt sind und sehr, sehr viel zum Klingen bringen, glaube ich, in sehr vielen Leserinnen. Und das ging mir auch so. Also diese drei Frauen, die einem so ans Herz wachsen, zu sehen, wie die ihren Weg gehen, das fand ich toll. Und eine Sache, Hella, die ist mir bei Die Riesinnen aufgefallen, wie bei wenigen Romanen sonst. Und wir lesen ja nicht wenig. Weißt du, was das war? Nee, wieso?
Ja. Nee, ja.
Aber ich dachte,
erzähl's mir.
Nein, das ist du. Schön, dass du fragst. Nee, das ist das Erzähltempo. Und das ist ganz krass, weil das ist, wenn man da anfängt, mal drauf zu achten, ist das sehr auffällig bei dem Roman, dass einige Passagen wie im Zeitraffer passieren und wieder andere wirklich sehr detailliert und fast wie in Zeitlupe erzählt werden. Das fand ich ganz spannend.
Genau, wir überspringen zwischendurch echt Jahre in der Handlung und dann, also es ist so, wir nehmen Anlauf und dann stoppen wir und dann wird wirklich ausführlich eine Zeitspanne erzählt und dann wieder, Eva ist jetzt in der Schule, Eva ist jetzt, schreibt jetzt Prüfung oder so. Das stimmt.
Und mir ist aufgefallen, aber vielleicht ist das auch nur Zufall, dass sozusagen die schönen und leichten Zeiten, die sind vergangen wie im Flug, auch in dem Buch. Also das waren oft die Passagen, die dann so als Zeitraffer erzählt wurden. Zum Beispiel ist Cora, als sie als junge Frau aus Wittenmoos weggeht und dann reist sie durch Europa und ist in Paris und in Amsterdam auch kurz und so. Das ist wie so rauschhafte Sequenzen und Szenen. Und dann wieder werden die Szenen, in denen es ja um vielleicht ein bisschen auch schwerere Dinge geht oder um tiefere Themen und tiefere Überlegungen und Gedanken und manchmal auch Krisen, eigentlich als sehr, sehr ausführlich beschrieben so. Und das ist das spezielle Erzähltempo dieses Romans. Das ist mir wirklich aufgefallen da in diesem Fall.
Das stimmt, die schönen Zeiten werden überflogen und die schwierigen bekommen ihren Platz.
Ja, aber durch das Überfliegen, weißt du, die Zeit verging wie im Flug, ist ja was Positives auch. Also durch das Überfliegen bekommen, finde ich, auch die guten Zeiten ihren Platz, ja, weil man so die Leichtigkeit und den Rausch und das Schnelle und das einfach sich mitziehen lassen und so, das spricht dann auch aus der Zeit, aus der Erzählzeit, ja.
Und man hat ja trotzdem alles erfahren.
Ja, ganz genau. Und irgendwie, ich meine, wenn das jetzt, wir sagen jetzt hier, das ist zwar ein langes Buch, ne, 409 Seiten lang, aber es sind halt eben auch, ich glaube, ich habe es fälschlicherweise als 60 Jahre bezeichnet in meiner Zusammenfassung, aber es sind ja auch gute 40 Jahre Erzählzeit, ne, 40 Jahre Handlungszeitraum mindestens oder mehr und halt eben auch drei Generationen von Frauen, die hier groß werden und wachsen und wahre Riesinnen sind.
Übertragenen Sinn.
Auf jeden Fall.
Bevor wir jetzt zum nächsten Buch kommen, könnte hier Werbung kommen?
Werbung. Bevor es mit dieser Folge Seitenweise Glück weitergeht, wollen wir euch kurz auf eine ganz aktuelle Neuerscheinung hinweisen.
Und zwar auf den frisch erschienenen Roman Pina fällt aus von der Autorin Vera Zischke.
Und falls ihr euch jetzt denkt, Moment mal, den Namen kenne ich doch, dann liegt das bestimmt an Vera Zischkes Debütroman. Ava liebt noch heißt der. Und das ist eine ungewöhnlich, wirklich mitreißend erzählte Liebesgeschichte, die zu einem absoluten Publikumsliebling wurde.
Und großes Potenzial, auch ein Leserinnenliebling zu werden, steckt in Vera Zischkes neuem Roman Pina fällt aus. Es geht um Pina und ihren Sohn Leo. Der ist Anfang 20 und lebt in seiner ganz eigenen Welt, in seinem ganz eigenen Rhythmus. Er braucht viel Hilfe und Betreuung im Alltag und Pina ist rund um die Uhr für ihn da. Und wenn er zu seinem Job in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung fährt, verschwindet sie selbst im Büro.
Als Pina dann eines Tages nach dem Einkaufen zusammenbricht und auf die Intensivstation kommt, da ist Leo plötzlich alleine zu Hause. Und die Nachbarn merken, hier sind jetzt wir gefragt. Also beginnen die Seniorin Inge, die Schulabbrecherin Sola und der sehr zurückgezogene Wojtek für Leo da zu sein. Erst ein bisschen unwillig, zaghaft und auch etwas unbeholfen, aber dann entsteht zwischen diesen Menschen, die eigentlich bisher aneinander vorbeigelebt haben, etwas ganz Besonderes. Nennen wir es den Leo-Effekt.
Und dieser Effekt entblättert sich auf sehr berührende Weise Seite für Seite in Pina fällt aus. Vera Zischke, die übrigens selbst Mutter eines autistischen Sohnes ist, erzählt davon, was passiert, wenn wir nicht mehr wie gewohnt funktionieren können und wie viel Zusammenhalt dann über ganz viele Unterschiede hinweg entstehen kann.
Also, wenn ihr Lust habt auf eine bewegende und mitreißende Geschichte, die uns wirklich daran erinnert, wie sehr wir einander als Gemeinschaft brauchen, dann ist dieser Roman genau das Richtige.
Pina fällt aus von Vera Zischke ist als Hardcover bei List erschienen. Es kostet 21,99 Euro. Mehr Infos findet ihr in den Shownotes.
Ganz viel Spaß beim Lesen.
Werbung Ende.
Und jetzt ist die Werbung auch schon wieder vorbei und wir sind bei unserer Verlosung bzw. bei der Verlosung und dem Codewort. Das da ist für diese Folge, liebe Hella.
Wurzeln.
Oh ja, im Sinne von Wurzeln schlagen. Warum wir uns das etwas sperrige Codewort ausgesucht haben, das erfahrt ihr gleich, wenn wir über Goldstrand sprechen. Vorher aber noch, wenn ihr in dem Verlosungstopf landen wollt, für ein kleines, exklusives Seitenweise Glück Buchpaket bestehend aus Goldstrand und die Riesinnen, dann schreibt uns doch bitte bis Samstag, 16.05. das Codewort an buchclub@bildderfrau.de. Schaut auch nochmal in die Shownotes. Da findet ihr noch ein paar mehr Informationen und die Teilnahmebedingungen. Vielen Dank an dieser Stelle an Penguin und an S. Fischer. Die haben uns nämlich die Verlosungsexemplare zur Verfügung gestellt. Und jetzt kommen wir zu Goldstrand von Katharina Polatjan, frisch ausgezeichnet mit dem Preis der Leipziger Buchmesse.
Und ich erzähle einmal kurz, worum es geht. Auf nur rund 150 Seiten. Also ein sehr dünnes Buch im Vergleich zu den Riesinnen. Es ist ein Herbsttag im Jahr 1922 und wir sind mit an Deck eines Passagierdampfers. Hier sind eine junge Frau, ein kleiner Junge und ein Mann an Bord. Die Möwen kreisen, der Dampfer gibt Leuchtsignale ab. Es ist ein Film und dieser Film soll 80 Minuten gehen. Er endet damit, dass die junge Frau sich am Abend alleine an die Reling begibt, ein Bein drüber schwingt, dann das andere und springt. Diese Handlung erzählt Eli, ein Filmemacher, seiner Dottoressa, die er jeden Dienstag und Donnerstag besucht. Bei der Therapeutin liegt er, klassischerweise, wie man das sich so vorstellt, auf einer Liege und erzählt. Von seinen Filmen, von seiner Familie, von seinem Opa Lev, der seine Tochter Vera auf einem Schiff verlor und dann nach ihr suchte, immer dabei, auch Sohn Felix. Wie die beiden sich am Goldstrand niederlassen, der damals noch nicht so heißt, wie Felix Architekt wird und den Goldstrand mitentwirft. Eli erzählt von seiner Mama Francesca, die Felix trifft und mit ihm eine Nacht verbringt, wie sie zurück in Rom herausfindet, dass sie schwanger ist. Wie Francescas Vater Francesca vor die Tür setzt, als er davon erfährt und wie Eli dann bei seinen Großeltern aufwächst und erst nach und nach Zugang zu seiner Mutter findet. Und wie Eli schließlich selbst Vater wird von Vera. 40 Stunden insgesamt macht er Psychoanalyse bei der Dottoressa und der größte Teil der Handlung liegt er auf dieser Liege und erzählt uns aus seinem Leben, entspinnt aber auch neue Filmideen und man weiß eigentlich so gar nicht ganz genau, was ist hier denn eigentlich Realität, was ist ein Film, was ist vielleicht auch nur in den Gedanken von Eli. Die Grenzen in dieser Erzählung von Katharina Polatjan verschwimmen, nicht nur bei der Dottoressa, sondern in allen Momenten, die wir Eli begleiten, in seiner Wohnung, in seinem Haus, wenn er durch Rom läuft, wenn er seine Mutter besucht. Es ist etwas verwirrend, möchte ich sagen.
Ja, und gleichzeitig irgendwie magisch, Hella. Also wirklich,
ich habe Eli ans Herz gewachsen, Amore für Eli. Aber er hat mich zwischendurch auch wirklich zu Weißglut gebracht. Vor allen Dingen an einer Stelle, wo er dann auch später bei der Dottoressa erzählt, er hätte seine Mutter mit dem Kissen erstickt.
Ja. Erzählt er das oder ist das eine der Passagen, wo er...
Erst eine Passage, wo das beschrieben wird und dann später erzählt er das nochmal und sagt dann aber, nee, das stimmt gar nicht. Sie sagt dann, wie, sie haben ihre... Ja, also er ist also mehr als unzuverlässig.
Also hier verschwimmt ganz viel in diesem Text und vor allen Dingen verschwimmt viel mit Eli. Also wenn wir versuchen, den als Protagonisten zu fassen und Handlungsort ist erstmal Rom, wo er lebt. Er ist, was würde ich sagen, Mitte, Ende 60, was ist er? Ja, ne? Schon.
Ja,
Vera, seine Tochter, ist 30, erwachsen, ja. Lebt inzwischen in Deutschland. Jenny, die Mutter von Vera, ist Deutsche. Jenny und Eli haben sich in Rom getroffen, sich ineinander verliebt und dann eben diese Tochter bekommen. Und Eli wurde irgendwann verlassen von Jenny. Auch eine große Wunde in seinem Leben, die er noch verarbeitet eigentlich. Und er läuft also durch dieses Rom. Das ist ein Strang, ein Erzählungsstrang, den wir so mitbekommen und der so in der, ich setze jetzt Tüdelchen, Gänsefüßchen, in der reellen Erzählwelt verankert ist. Und dann kommen aber immer wieder diese Passagen dazu, in denen Eli der Dottoressa von seiner Vergangenheit erzählt. Aber es ist ja auch nicht wirklich seine Vergangenheit. Also das sind diese Passagen, die ganz viel aus Erinnern, aber auch Erfinden bestehen, glaube ich. Da verschwimmt auch Eli als Filmregisseur und er wird so ein bisschen zum Regisseur seines eigenen Lebens, weil viele Dinge, die er dann da doch erzählt, sind ja so nicht passiert auch. Ist ja Fantasie häufig.
Du siehst mich die ganze Zeit kopfschüttelnd. Ja, aber was ist dann am Ende Realität und was ist Fantasie? Der Film, der am Anfang geschrieben wird, beziehungsweise den Eli seiner Therapeutin beschreibt, ist ja das, wie er sich vorstellt, wie seine Tante ums Leben gekommen ist. Vera.
Ja.
Seine Tochter ist nach der Tante, die er ja nie kennengelernt hat, benannt. Ich sehe dich auch so ein bisschen fragend.
Also das war für mich so ein bisschen diese Geschichte, die erste Geschichte, mit der der Roman beginnt. Und auch da schon, finde ich, ein Feuerwerk an Perspektiven sowieso schon. Und das wird einem auf den ersten Seiten bewusst, weil man sich da auch erst so ein bisschen reinfühlen muss. Ne? Also die Erzählsituation ist, jemand erzählt jemandem anderen eine Geschichte. Das bemerken wir als Leserinnen, wenn wir da einfach unbedarft einsteigen. Aber erstmal nicht. Erst wenn dann da plötzlich so eine Nachfrage kommt wie, ach wirklich? Und fahren Sie fort? Das ist dann die Dottoressa. Und dann wird uns bewusst, ah, da erzählt ja jemand was. Und es gibt sogar manchmal noch so Einschübe, dass in dieser Erzählung von Eli, die auch nicht irgendwie kenntlich gemacht wird als bei Dottoressa Teil 1 bis Stunde 1 bis 40 oder sowas, sondern man muss immer wieder auch selbst als Leserin gucken, wo sind wir jetzt hier? Sind wir in der Erzählung von Eli? Sind wir in Elis Erlebtem? Stimmt das überhaupt auch? Und manchmal werden sogar noch Briefe zitiert in der Erzählung von Eli. Also ich habe schon gedacht, wow, der Einstieg ist knackig und da muss man sich drauf einlassen. Und man muss sich auch darauf einlassen, dass Fragen bleiben, Hella. Das meine ich zu deiner Frage. Also selten hat ein Text, ein Roman so viele Fragen an mich gestellt und auch Fragen unbeantwortet gelassen. und mir auch gleichzeitig signalisiert, dass das irgendwie völlig okay ist, wenn man sich drauf einlässt. Weißt du, was ich meine? Also es war so, ich habe da drin gesteckt, ich habe gedacht, hä, wie, was passiert jetzt hier gerade? Aber trotzdem wollte ich weiterlesen und trotzdem war ich in dem Sog von diesem Protagonisten, von diesen Erinnerungen, diesem Erleben und dem Erzählen. Also diese ganz wilde Mischung, die sich so gegenseitig überlappt, die da so zustande kam. Also der hatte schon Sog für mich.
Nicht nur für dich, denn er wurde auch ausgezeichnet, der Roman, mit dem Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Belletristik. Katharina Polatjan hat im März den Preis verliehen bekommen und du hast die genaue Begründung nochmal vorliegen.
Ja, es war mir auch nach dem Lesen ein Bedürfnis, nochmal zu gucken, um einfach besser zu verstehen, was denken da andere drüber. Und Hella, ich habe wirklich auch zwischenzeitlich ganz oft gedacht und mich dabei ertappt, wie ich so ganz klassisch mir die Frage gestellt habe, ah krass, was möchte uns die Autorin damit wohl sagen? Und da so ein bisschen detektivisch auf die Suche gegangen bin, im Text auch. Und die Begründung der Jury für die Auszeichnung zum Preis der Leipziger Buchmesse, da lautet ein Teil so. Ich zitiere. Wie erzählen wir unser Leben, wenn wir es selbst kaum fassen können? Meisterlich führt Katharina Polatjan vor, wie eine Biografie aus Selbstbefragung und Erfindung entsteht, aus Fabulieren und dem Umschiffen von Schmerz.
Ich finde das total passend. Also es spricht auch mein Lesegefühl an. Vor allen Dingen der Satz ganz am Anfang, den du vorgelesen hast, wie erzählen wir unser Leben, wenn wir es selbst kaum fassen können? Und Eli hat ja so viele Sachen in seinem Leben, die er gar nicht in Gänze wissen kann, die er erlebt hat, die er sich selbst noch fragt, die er wahrscheinlich selber kaum fassen kann. Also wie ist die Geschichte um seine verschwundene Tante, diese Begegnung seiner Mutter mit seinem Vater an nur einem Tag, dann seine Beziehung zu Jenny, die ihn verlässt, nachdem sie eigentlich die letzten Jahre nur noch da blieb, um sich auch mit um seine Eltern zu kümmern. Dass die Beziehung zu seiner Tochter Vera, benannt nach der verschwundenen Tante, das ist, muss ja alles so groß für ihn sein, dass er das selbst kaum fassen kann. Und übrigens habe ich mich gefragt während des Lesens, diese Beziehung zu seiner Tochter Vera, die ja mittlerweile in Deutschland lebt, gibt es da wirklich eine Beziehung oder ist das auch etwas, wo wir ihm nicht trauen können? Also zwischendurch erzählt er von kurzen Telefonaten mit ihr, von kurzen Begegnungen. Ich habe aber manchmal auch das Gefühl gehabt, dass das vielleicht auch nur etwas ist, was er sich gerne wünscht.
Ja, wieder eine der großen Fragen. Ne? Also ich finde, man kann sagen, wir als Leserinnen begleiten eben Eli durch das Rom. Ne? Er lebt in Rom, er ist da aufgewachsen. Er lebt jetzt in der alten Villa seiner Eltern, die inzwischen beide verstorben sind. Und seine Mutter Francesca lebt in einem Apartment in der Nähe. Also die haben noch eine Beziehung. Ich glaube, das kann man so als gesetzt sehen. Habe ich jetzt zumindest so als Ausgangslage. Das ist so die in Anführungsstrichen realistische Setting dieses Romans, so war es für mich, wenn man das so sagen kann. Und da ist ja aber auch schon interessant, dass Eli dort in Rom in dieser ja zerfallenden Villa lebt. Und auch das ist ja so ein Sinnbild dafür, dass da irgendwie einiges bröckelt. Und ich finde, wir begleiten als Leserin Eli dabei, sein Leben und die Gegenwart, bei dem Versuch, sein Leben und die Gegenwart zu fassen zu bekommen, aber auch seine Vergangenheit, seine Herkunft, die Fluchtgeschichte seiner Familie. Da steckt so wahnsinnig viel drin und ich finde, wir begleiten ihn halt eben auch in die Tiefen seiner Fantasie und in vielleicht die Löcher, die er versucht zu stopfen, eben mit Fantasie und mit ein bisschen märchenhaften Erzählungen rund um diese Familiengeschichte.
Ich habe mich gerade gefragt, ob die Mutter, Francesca, die einzige reale Person in diesem Roman sein könnte.
Ja, und Eli ja schon auch, oder?
Ja, also zusätzlich zu Eli. Ja, wobei Dottoressa vielleicht auch, aber es gibt noch eine Figur, nämlich Paolo.
Ja.
Paolo,
ja.
Da habe ich mich die ganze Zeit gefragt, wer ist das? Wo kommt der jetzt denn her und gibt's den wirklich? Weil Paolo ist ein Typ, der plötzlich in so einer Therapiesitzung auftaucht und so, also es ist so, ja, der ist jetzt da, der setzt sich jetzt dahin, der hört jetzt zu, als würde er niemand hinterfragt das, also ja. Eli auch nicht. Und wer ist denn Paolo?
Das habe ich. Ich habe es auch nicht verstanden oder konnte es mir auch nicht erschließen. Mir ist da beim Lesen genau an der Stelle, wo plötzlich Paolo in einer Therapiesitzung mit auftaucht und so, ja, irgendwie sich ans Ende von dieser Liege auch setzt und so zu Eli sagt, ja, ganz höflich und zurückhaltend sagt er dann so, ja, aber ich glaube, wenn ich hier noch ein Stückchen rücke, können Sie sich auch ruhig wieder hinlegen und so. Und Eli so macht das auch und dann hat man diese Situation vor Augen, so ganz skurril, die Dottoressa sitzt da als im Zweifelsfall Psychotherapeutin, Psychoanalytikerin und er liegt auf der Liege und Paolo sitzt da am Fußende und er erzählt weiter. Und da kam mir, Hella, und Achtung, jetzt sind wir so ein bisschen wieder im Deutsch-LK gefühlt, aber ich möchte es trotzdem ansprechen, kam mir das Wort Kafkaesk in den Sinn. Und Kafkaesk ist ja so eine Beschreibung, eine Atmosphäre für mich jetzt, die die Romane von Kafka so ausstrahlen. Und das sind vor allen Dingen, ist vor allen Dingen das Gefühl, was Kafka erzeugt, indem er seine Protagonisten immer wieder in Situationen bringt, in denen sie irgendwelchen Umständen, häufig bürokratischen Umständen, auf irgendeine Art und Weise ausgeliefert sind und sich da aber gar nicht gegen wehren können oder das auch gar nicht machen, sondern da so mitgehen. Und diese Situation, finde ich, wurde erzeugt durch dieses plötzliche Auftauchen von Paolo in den Therapiesitzungen und später auch noch an anderen Stellen. Und Eli nimmt das einfach so hin, ist zwar erstaunt und fragt auch mal vorsichtig. Dann ist Paolo ehrlich erschreckt, sagt, oh Gott, ich will nicht stören. Und dann ist das wiederum Eli so unangenehm, dass er sagt, nee, nee, schon in Ordnung, bleib sie ruhig da.
Meinst du, Eli findet das auch alles gar nicht schlimm, dass Paolo, gesetzt den Fall, das ist eine echte Figur und Eli denkt sich das nicht aus, dass er da ist, findet das deshalb nicht so schlimm, weil Eli es gerne mag, Zuschauer zu haben. Er ist ja ein Filmemacher und alles, was er konstruiert, muss natürlich ja wahrgenommen werden und braucht Zuschauer. Und vielleicht findet er das nicht so schlimm.
Oh, das ist interessant, Hella. Das ist ein interessanter Ansatz. Da denke ich mal drüber nach. Ja, zum Beispiel. Und ich glaube, es ist auch ein Zeichen dafür, dass halt eben die Handlung des Buches immer weiter, auch immer fantasievoller und immer märchenhafter irgendwie wird, ne? Weil natürlich so die Sequenzen und das Filmische, was sich Eli so ausdenkt, das schweift immer mehr ab. Er findet dann auch ein Wiedersehen mit seiner Tante Vera, eben diese verloren gegangene Tante, von der wir gesprochen haben, die vermeintlich da aus dem Boot gestiegen ist oder eben halt auch nicht. Und die Fahrt dieses Romanes wird wilder im Laufe der Zeit und ich glaube, man muss einfach weiter, man muss sitzen bleiben und die Reise genießen, so ein bisschen, finde ich, ne?
Ich glaube, an irgendeinem Punkt muss man einfach beschließen, ich hinterfrage das jetzt beim Lesen gar nicht so sehr. Was ist jetzt Realität? Wann sind wir in einem Film? Wann sind wir in einem Drehbuch? Wann sind wir in Elis Gedanken? Ist das vielleicht alles nur ein Traum? Das muss man einfach abschütteln. Da kann man sich dann anschließend Gedanken drüber machen.
Ja, und sich einfach drauf einlassen und das vielleicht doch so genießen, dieses dann doch so wilde Leseereignis, das so ganz viel mit einem macht und einen so ordentlich durchschüttelt, so ein bisschen, finde ich. Also, und das bleibt. Also, ich habe total Bock, jetzt noch weiter mit dir darüber zu reden, was welche Figur wohl bedeuten könnte und so weiter. Das machen wir jetzt nicht, weil das ist im Zweifelsfall auch nicht so wahnsinnig interessant für Zuhörerinnen, die es auch noch nicht gelesen haben. Aber mit Sicherheit werde ich mir in Zukunft ein paar Leute suchen, die das Buch auch gelesen haben und einfach fragen, und wie habt ihr das gelesen? Ich glaube auch sozusagen, das Thema Flucht spielt ja auch eine große Rolle und auch wie sich dann Herkunft und Erinnerung unter diesen Aspekten zusammensetzen und was man alles auch so dabei hat an unterschiedlichen Einflüssen, an Gepäck. Also die erste Szene ist ja auch eine wirklich eindrückliche Beschreibung von einer Flucht. Der Großvater von Eli, Elis Vater Felix als kleiner Junge und eben Felix' Schwester, Elis Tante, besteigen dieses Boot, dieses Schiff und wissen, sie ja fliehen jetzt aus ihrer Heimat in eine unbekannte, neue, hoffentlich Heimat. Sie lassen Freunde hinter sich, Heimat hinter sich, Vergangenheit hinter sich, Wohlstand im Zweifelsfall auch und wissen nicht, was jetzt mit ihnen passiert. Und ja, das ist einfach auch, finde ich, nochmal eine ganz spannende Voraussetzung für das, wie dann Eli versucht, das zu erinnern und zusammenzusetzen, eben im Rom als 60, 65, ja, Ende 60-jähriger Mann, so, ne?
Versucht, ist ein gutes.
Versucht, ja, gutes. Ja.
Wenn du jetzt die beiden Bücher mal nicht vergleichst, weil das kann man ja gar nicht, aber du hast jetzt beide hintereinander weggelesen. Du hast, glaube ich, mit Die Riesinnen angefangen und als zweites Goldstand gelesen, wenn
ja,
ich das richtig
genau
erinnere.
Ja, genau so. Du andersrum?
Genau, ich habe es andersrum gemacht. Wir haben einmal Rom als Heimat, zu Hause, wir haben einmal den Schwarzwald, ganz unterschiedliche Geschichten, aber am Ende geht es auch um Heimat und Wurzeln. Welches der beiden Bücher hat dir denn mehr ein Heimatgefühl vermittelt?
Also, für mich war das Die Riesinnen, aber nicht aus dem Grund, weil Heimat da heimeliger beschrieben wird oder ähnliches, ne, sondern eher aus dem Grund, weil in Die Riesinnen doch Heimat auch gefunden wird. Also Die Riesinnen ist schon ein Prozess auch des Nachhausekommens und des Heimatfindens aller drei Protagonistinnen, würde ich sagen. Wohingegen Goldstrand sich für mich mehr mit dem Suchen nach Heimat beschäftigt und deswegen Heimat mehr in die Riesinnen, das ist der Grund. Aber generell, weil du auch gerade nochmal sagtest, man kann die nicht so gut vergleichen, die Bücher, das ist eigentlich wieder so krass und zeigt mal wieder so sehr den Zauber von Poesie. Ne? Wir haben hier 159 Seiten Goldstrand und 409 Seiten die Riesinnen. Und in beiden steckt auf ganz unterschiedliche Art und Weise ähnlich viel Geschichte, ähnlich viel Familiengeschichte, ähnlich viel Erinnern, ähnlich viele Fragen, ähnlich viele Erkenntnisse. So, das ist ganz krass. Oder kam dir das auch so vor?
Ja, ja, das ging mir auch so.
Ja, Wahnsinn. Und ich finde so vom Lesegefühl her, Goldstrand ist so ein bisschen so eine wilde Achterbahnfahrt. Ne, ich finde einsteigen, anschnallen, enjoy the ride, obwohl es zwischendurch
bumpy,
einen ordentlich durchrüttelt und der ja. Looping einem auch so ein bisschen Flattern im Bauch macht und so. Und man steigt aus und denkt sich, oh krass, was war das denn jetzt? Und im Gegensatz dazu, die Riesinnen ist so eine Reise, bei der man auch zwischendurch mal die Aussicht genießt und die Atmosphäre und wo man ankommt und so tief durchatmet und sagt, so, angekommen, schön. Oder? Ist das das Lesegefühl dieser beiden Romane?
100%, ja.
Ja, also wirklich, aber fand ich wieder ganz, ganz toll, diese Mischung, auch diese beiden Romane so hintereinander zu lesen und nochmal so unter ähnlichen Gesichtspunkten zu betrachten. Und toll, dass das dann so viel macht. So, Hella, ich habe noch eine Vergleichsfrage an dich, natürlich auch. Und die bezieht sich nicht so sehr auf die beiden Romane inhaltlich, sondern auch ein bisschen mehr auf die Form. Und ich will mal ein bisschen abtasten, wie gerade so dein Lesegefühl ist. Eher kurz und knackig oder lieber lang und ausführlich gerade? Wohin zieht es dich?
Ich habe gerade so eine Sehnsucht nach langen und ausführlichen Geschichten, obwohl ich gerade sehr wenig Zeit zum Lesen habe. Also es passt nicht so zusammen. Von meinem Zeitpensum wäre eigentlich kurz und knackig besser. Aber ich habe Lust auf schöne, ausgewogene Erzählungen, wo man ein bisschen dranbleiben kann.
Ja, und das eine, ne, kurz und knackig, heißt ja auch nicht, wie wir jetzt auch gerade bei Goldstrand erleben, dass man das schneller abschließen kann gedanklich. Ne? Das sind ja auf jeden Fall Romane, die einen auch wirklich begleiten.
Und manchmal dauern sogar kurze, sprich weniger Seiten Romane nicht, dass sie schneller durchzulesen sind. Also ich möchte behaupten, dass ich, ich muss kurz überschlagen. Also im Grunde hätte ich ja für Goldstrand nur ein Drittel der Zeit gebraucht. Aber das war nicht so.
Ja, weil man anders liest.
Ja,
ne?
Man liest anders.
Weil es vielleicht irgendwie, also zumindest die Jahre, die dazwischen die Seiten passen müssen und so, ist ja alles auch nochmal komprimierter so ein bisschen, ne? Aber das heißt, dass man ja vielleicht auch noch ein bisschen das langsamer liest und dass es einen auch einfach lange noch begleitet, ne? Und das gehört ja auch zum Leseerlebnis dazu.
Apropos Leseerlebnis, in der nächsten Folge haben wir, glaube ich, auch ein großes Leseerlebnis, denn es geht um Thriller, skandinavische Thriller. Haben wir jetzt eine Weile, glaube ich, gar nicht mehr gemacht, aber jetzt geht's wieder los. Und zwar lesen wir Schlafende Vulkane von Jord und Thorsten. Aufmerksamen ZuhörerInnen ist jetzt aufgefallen, Jord, der Name ist uns doch ein Begriff. Das werden wir beim nächsten Mal nochmal erzählen. Und das zweite Buch?
Das zweite Buch ist Tote Seelen singen nicht von Jussi Adler-Olsen, Line Holm und Stine Bolter. Das ist einmal ein Autorenduo, einmal ein Autoren-Trio. Und wir haben uns die beiden Bücher ausgesucht, weil wir es spannend finden, da mal reinzugucken, wie das mit dem Schreiben so funktioniert. Und das möchte ich kurz noch dazu sagen, der Jussi Adler-Olsen, der ist schon ein bisschen länger draußen, Tote Seelen singen nicht, war auch schon auf den Bestsellerlisten etc. Wir finden das aber nur total spannend, weil das ist der erste Thriller, den Jussi Adler-Olsen eben mit diesen beiden Autorinnen Line Holm und Stine Bolter geschrieben hat. Und ist eine Department Q-Fortsetzung quasi, aber beschreibt, glaube ich, auch so eine neue Department Q-Era, die da auf die Leserin zukommt. Und deswegen werfen wir da einen Blick drauf. Genauso wie auf Hjort und Thorsen, die da auch eine neue Thrillereien-Era begründen. Ich habe ein bisschen Angst, Hella. Wir haben lange keine Thriller mehr gelesen.
Ach, ich freue mich drauf.
Ja, aber ich muss dafür so in Stimmung sein. Und skandinavische Thriller haben es ja in sich. Mhm. Und mal gucken, ob ich das packe. Aber wir berichten in der nächsten regulären Folge Sonntag in 2 Wochen. Vorher aber gibt es noch sowohl 2 Mittwochslesetipps, unser Mini-Format, in dem Autorinnen knackige, kurze, snackige Leseempfehlungen abgeben, immer mittwochs hier auf dem Seitenweise Glück-Kanal.
Und eine Sonderfolge noch, in der wir gerne eure Fragen beantworten möchten. Ihr schreibt uns so viele E-Mails, wenn ihr an den Gewinnspielen teilnehmen wollt und immer wieder verstecken sich da auch Fragen. Wir wollen uns mal Zeit nehmen, die zu beantworten. Wenn euch noch etwas auf der Seele brennt, was ihr schon immer mal wissen wolltet, sei es zum Lesepensum, zur Auswahl der Bücher, wie wir lesen, wo wir lesen, wann wir lesen, wann wir etwas nicht lesen, wie auch immer. Schickt uns eure Fragen und wir beantworten sie gerne.
Oh ja, ich freue mich schon sehr drauf, was da so reinkommt. Bin gespannt. Macht das gerne direkt. Wir freuen uns drauf. Wir freuen uns, wenn ihr uns in der Zwischenzeit abonniert oder uns folgt, wenn ihr das noch nicht getan habt. Aktiviert die Glocke oder klickt auf Folgen, dann verpasst ihr wirklich keine unserer unterschiedlich großen Portionen seitenweise Glück.
Ihr könnt uns jederzeit auch eine E-Mail schreiben, wenn ihr was ganz anderes auf dem Herzen habt, an buchclub@bildderfrau.de.
Dahin gehen gerne auch eure Fragen, die wir gerade eben erwähnt haben. Ihr könnt eine Folge seitenweise Glück empfehlen, vielleicht sogar diese hier, falls ihr Menschen kennt, die genauso sehr Bücher und Lesen lieben wie wir und wie ihr.
Und ich glaube, das war's, oder?
Ja, und liebe Hella, wir machen jetzt Schluss. So schön, dass ihr zugehört habt.
Bis dann. Ciao. Tschüss.